Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen bei Thüringen TV. Schön, dass Sie dabei sind. Wir beginnen mit einem Beitrag aus Jena. Im Juni gründete sich der Stadtfarm Jena e.V. Der gemeinnützige Verein möchte Kindern und Jugendlichen alte Handwerkskunst und den Umgang mit Tieren näher bringen. Das Gelände am Erlkönig öffnete Ende Oktober erstmals die Tore für die Öffentlichkeit, als die Verantwortlichen zum Vereinsfest einluden.
Auf halber Strecke zwischen der Gärtnerei Thalstein und dem Erlkönig liegt rechts am Hang ein großes Grundstück mit Wiesen, Wald, Stall und einem Häuschen, das nach der Wende ohne Baugenehmigung errichtet wurde. Aus diesem Grund sollte es abgerissen werden, aber die Pädagogin Antje Hädecke setzte sich für den Erhalt ein.
Als dieses Grundstück damals auf mich irgendwie zukam, hatte ich die Idee, hierfür einfach ein Konzept zu verfassen und zu schreiben, weil ich es total schade fand um die Stallungen, um die Gebäude. Und da ich einfach so ein Faible für Wolle habe, habe ich gedacht, ist es hier eigentlich ganz schön, wenn wir das hier umsetzen können. Das war eigentlich die Grundidee gewesen.
Eine Stadtfarm sollte entstehen, auf der die Wolle der eigenen Schafe von Kindern und Jugendlichen verarbeitet werden kann. Vom Scheren übers Kämmen und Spinnen bis hin zum Endprodukt. Doch auch andere Tiere und Handwerke fanden in dem Konzept ihren Platz. So gibt es bereits jetzt Meerschweinchen, Wachteln, zwei Esel und eine Katze. In Zukunft sollen noch Hühner hinzukommen und das Töpfer- und Brotbackhandwerk gelehrt werden. Die Genehmigung zur Nutzung des Geländes und damit auch die Vereinsgründung gestaltete sich schwierig und den Großteil der Kosten trugen die beiden Planerinnen bisher selbst. Dank einer erfolgreichen Petition lag am Anfang dieses Jahres aber endlich der Bewilligungsbescheid vor und seitdem wurden bereits Kooperationen mit drei Schulen geschlossen. In Zukunft soll das Angebot ausgebaut werden, damit sich das Projekt finanziell selbst tragen kann.
Hier können Team-Events einfach auch stattfinden, hier können Kindergeburtstage stattfinden. Die Schulklassen kommen regelmäßig Montag, Donnerstag und Freitag hierher. An den Wochenenden werden wir es perspektivisch auch öffnen. Und wir werden auch feste Tage etablieren, wo wir dann auch Brot anbieten werden, das ich vielleicht zum Teil auch mit einer Schulklasse zusammen herstelle. Und dass sich dann peu und peu einfach mehr Projekte etablieren können und wir dann vielleicht auch, wenn man weit in großer Munde gerät, dass man dann einfach wirklich sagen kann, das ist ein Ort, wo man sein kann, wo man sich wohlfühlen kann, wo man was lernen kann, wo man Nachhaltigkeit erleben kann.
Um sich der breiten Bevölkerung Jenas vorzustellen, öffnete die Stadtfarm am vergangenen Samstag ihre Tore. Ein Vereinsfest lockte Jung und Alt mit Tieren zum Streicheln, verschiedenen Bastelangeboten und reichhaltiger Verpflegung auf Spendenbasis. Besonders für die kleinen Gäste waren allerhand Spiele aufgebaut und auch das Kinderschminken erfreute sich großer Beliebtheit.
Es ist ein wunderschönes Gefühl zu sehen, dass die Leute interessiert sind und gucken wollen, ja, was macht die Stadtfarm überhaupt, wer sind die Leute überhaupt, wo ist das überhaupt und einfach auch so einen Ort zu haben, der gar nicht so weit vom Zentrum weg ist, also den man auch tatsächlich auch gut erreichen kann. Weiß ich nicht, wird es vielleicht eine schöne runde Sache hier.
Geplant sind neben dem Hühnerstall ein Backofen, eine Töpferwerkstatt und ein Getreidefeld. Um die Bekanntheit zu erhöhen, wird außerdem gerade an einer eigenen Website gearbeitet.
Nun kommen wir zu einem Beitrag der Kollegen von Bad Berka TV. Der Tiefengrubener Frauenchor A Tempo wurde im Jahr 2000 gegründet. Er besteht aus 25 Sängerinnen im Alter von 39 bis 75 Jahren und hat ein sehr breit gefächertes Repertoire. Dazu gehören die Klassik, Romantik, Filmmusik, Musical und Lieder aus aller Welt. Chorleiterin ist seit 2008 Veronika Pfennig. Am 21. Oktober übergaben Vertreter des Chors eine Spende an den Freundeskreis Hospiz Bad Berka e.V. Diese Spende entstammt einer Sammlung anlässlich des Konzertes des Frauenchors zum 25-jährigen Jubiläum am 14. Juni.
Der Freundeskreis Hospiz Bad Berka ist ein gemeinnütziger Verein mit derzeit 38 Mitgliedern, in dem sich angehörige Mitarbeiter des Trägerwerks Soziale Dienste, Ärzte, Pflegepersonal und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zusammengefunden haben, um die Arbeit im Hospiz zu unterstützen. Der Freundeskreis steht allen offen, die ehrenamtlich die wertvolle Tätigkeit, die im Hospiz geleistet wird, unterstützen möchten. Die Aufgabe des Hospizes ist es, die Bewohner in ihrer letzten Lebensphase individuell und professionell zu begleiten und ein Sterben in Würde zu ermöglichen. Großen Wert wird auch auf die Begleitung der Angehörigen gelegt. 5% der Hospizarbeit muss über Spenden finanziert werden.
Und nun noch einmal nach Jena. Ein Privatunternehmen, das für seine Erweiterung Fördermittel in Millionenhöhe vom Freistaat erhält, das mag manchen zunächst stutzig machen. Doch die Gelder dienen nicht der Bereicherung, sondern der Sanierung von Altlasten auf dem Grundstück des neuen Dotsource Campus. Während der Bauarbeiten zeigte sich, dass das Areal stärker kontaminiert war als erwartet. Es gab unvorhergesehene Probleme, die unter anderem auch das Grundwasser bedrohten.
Eins der größten aktuellen Bauprojekte im Stadtgebiet erhält finanzielle Förderung vom Umweltministerium. Bei den Bodenarbeiten für den neuen Dotsource Campus sind im Laufe der bisherigen Bauzeit nach und nach immer mehr kontaminierte Altlasten zutage gebracht worden, die zunächst untersucht und schließlich abtransportiert werden müssen.
Ich dachte ja, die Feuerwehr steht auf so einem natürlichen Hügel, aber es hat sich herausgestellt, das waren die Trümmer des alten Gaswerks. Und wir haben auch viele Sachen gefunden. Also wir haben 2 Gasometer-Fundamente gefunden. Wir haben, glaube ich, 3 Teergruben gefunden. Eins unter diesem Mietshaus, was hier an der Seilbahnhofstraße stand. Wir haben alte Benzintanks gefunden und natürlich schwer, schwer belastetes Erdreich.
Ursprünglich waren durch Gutachten lediglich 2.700 Tonnen Altlasten prognostiziert worden. Mittlerweile sind es 14.700 bei 4 Meter Grubentiefe. Bei der noch bis Ende des Jahres anhaltenden Sanierung könnte der Betrag sogar noch weiter steigen.
Heute konkret sind wir hier, weil, ich will mal sagen, fast nebenbei die Dotsource hier auch noch ein Problem löst, das unsere Vorvorfahren hier hinterlassen haben in der Erde. Da stand ja mal ein Gaswerk drauf und was man da alles in der Erde jetzt findet und teuer entsorgen muss, das konnte man ja monatelang sogar riechen, wenn man dran vorbeiläuft. Insofern mein Dank an die Firma Dotsource für die Kraft, auch für das Geld und für die Nerven, die hier in die Altlastenbeseitigung investiert werden.
Aktuell läuft noch die Rückverankerung der Fehler aus der Baugrubenumschließung, welche bis zu 15 Metern in die Tiefe geht und somit weiteres Potenzial für unerwünschte Funde bietet. Zusätzliche Herausforderungen, die den Baufortschritt verzögern, sind die Kampfmittelsondierung und archäologische Untersuchungen am alten Saaleufer. Außerdem können die Erdhaufen erst nach umfassender Untersuchung abtransportiert und entsorgt werden, was sich je nach Schwere der Kontamination entsprechend teuer gestaltet. Das Unternehmen übernimmt so unfreiwillig umweltschützende Aufgaben, die sonst von anderer Stelle hätten erledigt werden müssen. Dies, gepaart mit dem bürokratischen Aufwand rund um die Fördernachweise für das Unterfangen, wird vom Umweltministerium des Landes mit knapp 4 Millionen Euro belohnt.
Da, wo keine Gefahr für die Umwelt besteht und eine Altlast trotzdem da ist, da wird nach dieser Richtlinie nicht gehandelt, sondern hier geht es wirklich darum, kann dort ein Schaden für das Grundwasser zum Beispiel entstehen, ne, können Luftschadstoffe freigesetzt werden, die akut menschliche Gesundheit betreffen. Hier ging es vor allem wirklich um eine Schädigung des Grundwassers, die zu befürchten war bei den Hinterlassenschaften der alten Gasanstalt.
Ohne die zusätzlichen Mittel hätte das 100 Millionen Euro Projekt vor dem ausgestanden. Weitere 7,5 Millionen GRW-Fördermittel hängen nach mehrfacher Fristverlängerung an der Fertigstellung des Baus bis Ende 2028. Trotz der vielen Widrigkeiten, zu denen auch die globalen Krisen der letzten Jahre gehörten, sieht der Dotsource-Gründer so langsam Licht am Ende des Tunnels.
Und letztendlich ist es immer mehr und mehr so, dass die Schadstoffe so langsam weniger werden. Das heißt, wir sind schon zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr im März bis Mai, sagen wir mal Frühsommer, die Baugrube auf 9 bis 10 Meter Tiefe haben werden und dann im Sommer, Ende Spätsommer mit dem Hochbau starten können. Und das stimmt uns hoffnungsvoll. Wir haben auch jetzt den Bauantrag, stehen kurz vor der Bauantragsgenehmigung. Der vorhabenbezogene Bauungsplan ist ja gültig und insofern sind wir hoffnungsvoll, dass wir die schlimmsten Dinge dort jetzt überstanden haben.
Auch die Bedenken verschiedener Interessenvertreter, die in den Bebauungsplan mit eingeflossen sind, konnten dabei zufriedenstellend abgearbeitet werden. Für den Oberbürgermeister entsteht mit dem neuen Firmenhauptsitz ein ästhetisch ansprechendes und für Innovation stehendes Projekt, welches eine Brücke zwischen dem Inselcampus und dem historischen Damenviertel baut.
Was für eine tolle Kulisse. Im Innenhof der altehrwürdigen Ordensburg Liebstedt zeigte der Luftakrobat Sascha Zucker seine Kunst. Körpersprache ist sein Metier. Der Künstler erklärt sein Arbeitsgerät, das Vertikalseil, und erzählt über seine Erfahrungen im traditionellen Zirkus und darüber, was ihn eigentlich am Artistendasein reizt.
Mit dem Luftakrobaten Sascha Zucker. Der Sascha Zucker ist heute, hat heute eine Darbietung auf der Burg in Liebstedt vollführt. Das klingt so ein bisschen nach einem Künstlername. Ist Sascha Zucker wirklich dein richtiger Name oder ist das ein Branchenname?
Branche ist gut, ja, nee. Ja, mein Name ist eigentlich Sascha, das stimmt schon. Zumindest von der Bedeutung. Also Alexander und Sascha heißt ja das Gleiche. Insofern ist es jetzt nicht nur ein Künstlername. Ne? Ja, Zucker ist tatsächlich mein Künstlername.
Du bist Luftakrobat.
Richtig.
Und wie wird man Luftakrobat? Also du musst ja irgendwie mal, gab es ein Erlebnis, ein Ereignis, das dich zu dieser Kunst geführt hat?
Also ich habe mich immer schon für Körpersprache und Zirkus interessiert. Das war eine Leidenschaft, seit ich meiner Kindheit, dass ich mich für Körpererfahrungen, Abenteuer in der Natur immer schon interessiert habe. Was kann der Körper alles, was kann man damit alles machen? Was kann man alles entdecken in der Welt? Ohne den Körper wäre das langweilig. Und da bin ich dadurch zur Akrobatik gekommen erst. Mhm. Partnerakrobatik erst, also nicht in der Luft, später dann in die Luft.
Nee, ist doch aber, wenn man in die Luft, wie du in die Luft gehst, ist das trotzdem nicht ungefährlich. Du suchst also die Gefahr. Jeder ist froh, wenn ihm nichts passiert, aber du gehst voll auf Risiko.
Ich suche auf keinen Fall die Gefahr, aber ich weiß, wo die Grenze ist. Und das ist mir das Wichtigste, dass ich eben die Gefahr einschätzen kann. Mhm. Und ohne das würde ich es nicht machen, also wenn ich kein Gefühl dafür hätte. Ja, ich gehe nicht auf volles Risiko. Ich gehe das, was ich mir zutraue.
Du bist der Einzelkämpfer, heute hier zumindest gewesen. Warst du schon mal auch im Zirkus?
Ja, ich habe im traditionellen Zirkus gearbeitet. Das muss man sich so vorstellen, dass der Zirkus ja von Stadt zu Stadt zieht. Und war ich ein Jahr im traditionellen Zirkus Artist. Das heißt, man ist als Artist nicht nur Artist im Zirkus, sondern man macht alles, was zum Zirkusleben dazugehört. Das heißt, zum Reisen gehört auch das Zelt und die Tiere auch. Ja, das muss ja alles bewegt werden, von A nach B. Also es ist viel Handarbeit.
Könntest du dir eigentlich was anderes vorstellen, außer Akrobat?
Mittlerweile sehe ich so viele Möglichkeiten in dieser Kunst, dass ich mir gar nichts anderes mehr vorstellen kann, außer mit dem Körper immer wieder neue Dinge mir auszudenken und zu verwirklichen. Also Realität werden zu lassen. Das ist, ich würde nicht sagen, auf die Bühne zu bringen, weil das Leben ist vielleicht eine Bühne, aber für mich ist das die Realität. Mhm. Es ist keine Bühne, das Zirkus ist auch keine Bühne zum Beispiel. Zirkus ist Zirkus. Mhm. Und als Artist ist man Artist. Da ist man kein Schauspieler, man ist Artist. Und deshalb ist das mein Leben, würde ich sagen. Ja, das ist die Realität.
Das ist ja dein Arbeitsgerät, wenn man das so will. Das ist das Seil. Wie lang ist das, das, was du jetzt machst? Du erzählst ja zum Teil auch mit deiner Vorführung so eine Art Geschichte. Wie lange studierst du das ein? Wo nimmst du deine Idee her für so einen Auftritt? Wie viele verschiedene Auftritte hast du? Also wenn du jetzt beispielsweise in 2 oder 3 Tagen hier nochmal auftrittst, trittst du da wieder mit derselben Sache auf? Oder hast du dann was anderes im Petto?
waren es viele Fragen. Also das Requisit ist für mich tatsächlich das Wichtigste. Fangen wir mal mit dem Wichtigsten an. Vertikal Seil heißt das. Das ist, heißt auf Französisch Cordelisse oder auf Englisch Smooth Rope. Das heißt, es ist ein Seil, was eine Hülle hat. Dadurch ist es eben sehr, sehr weich auch und man verletzt sich nicht dran. Es ist halt eine sehr geschmeidige Requisit. Trotzdem hat es eine große Stabilität, also es hat keine Flexibilität. Das ist wirklich wie ein, man kann es sehr als ein, eine statische Verbindung auch sehen. Also es, man sieht das, es hat eine gewisse Form. Und das macht den Reiz aus, dass das Seil ein sehr sportliches Requisit ist. Im Vergleich zum Tuch, was auch natürlich eine sehr schöne Ästhetik hat, aber das Seil ist was ganz Spezielles für mich.
Du bist ja die aus Thüringen. Sag uns, wo du herkommst und wieso du heute hier in Liebstedt bist.
Ich bin ursprünglich aus Leipzig, Sachsen. Da bin ich auch geboren. Jetzt wollen wir Liebstedt. Genau, Liebstedt ist so, ich habe von dem Dialog Frieden und Dialog gehört.
Von dem Kongress.
Kongress, genau. Und zwar auf dem Magdeburger Friedensfestival über eine Bekannte. Und sie hat mich hier vorgestellt bei der Organisatorin und so bin ich hier mit ins Programm gekommen.
Und wie fandest du jetzt, also ich fand diese Atmosphäre hier in dem Burginnenhof und die Lichter und die Dunkelheit und auch das Publikum, ich fand das eigentlich wirklich beeindruckend. Tolle Kulisse und auch für die Burg sehr belebend. Würdest du wiederkommen?
Also ich finde, es ein wundervolles Ambiente ist. Man sieht es ja auch hier, die alten Gemäuer. Das Gleiche hat man ja auch draußen, die alten Mauern von der alten Burg. Ein wunderschönes Ambiente. Auch gerade die Artistik in so einem Ambiente, finde ich, macht was ganz Besonderes aus. Hier ist in jedem Ort ist es auch was anderes. Also die Pyramide, an der ich meine Artistik mache, hat hier richtig ihren Platz gefunden im Burginnenhof. Und ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Es hat mir viel Spaß gemacht hier. Ja, die Location ist perfekt. Ich habe dieses Stück dem Thema Russland, russische Kultur gewidmet. Ja. Zu meiner Geschichte. Ich bin in der DDR geboren. Ich habe natürlich eine gewisse Verbindung zur russischen Kultur bei dem Russischsprachunterricht in der Schule. Und so ist es auch gekommen, dass ich in Verbindung mit diesem Kongress mir dieses Stück ausgedacht habe. Vor einem Monat etwa. Aber du meinst, man braucht so ein paar Wochen, um sich vorzubereiten, um die ersten Ideen, dass die Form annehmen. Und in dem Fall ging es sehr schnell. Ich habe 4 Wochen gebraucht und das Stück war im Prinzip fertig. Thema war Russland. Ich habe mich von der russischen Kultur inspirieren lassen. Eine russische Jazzband, Pierre Boyer Solentsier. Das wollte ich eigentlich noch sagen, weil das ist das Thema der Geschichte gewesen, die ich am Seil erzählt habe. Die russische Kultur, die uns doch sehr stark, zumindest wie ich es kenne aus meiner Kindheit, doch in irgendeiner Form berührt hat, den einen oder anderen inspiriert hat. Und so ist es gekommen, dass ich eben heute hier diese Premiere in dem Burginnenhof erfolgreich präsentieren durfte.
Okay,
dann. Und ich bedanke mich vielmals für das Interview.
Alles klar. Wir machen eine kurze Werbepause, gleich geht's weiter mit Thüringen TV, also bleiben Sie dran, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.
Unsere Saunen bleiben geöffnet. Genießen Sie unverändert Heilung und Entspannung in der Toskana-Therme Bad Sulza. Alles bleibt auf und wir bleiben heiß.
Du willst den perfekten Sommermoment erleben? Dann entdecke das Altenburger Land und genieße den Moment. Deinen Sommermoment. Hashtag dein Sommermoment.
Weiter geht's mit Thüringen TV, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass Sie dran geblieben sind. Die Kollegen von Altenburg TV haben in einer, wie ich finde, beeindruckenden Reportage die über 50-jährige wechselvolle Geschichte von Altenburg Nord nachvollziehbar gemacht. Das Plattenbaugebiet hat die Wende nicht nur überlebt, sondern gilt heute nach umfangreichen Abriss- und Umbaumaßnahmen als grüner Vorzeigestadtteil. Altenburg Nord ist ein attraktiver und beliebter Wohn- und Lebensort in der Stadtstadt.
Wir sind durch die Wismut hierher gezogen. Die Umgebung war nicht gerade ansprechend.
Ein Block wurde für die Bauarbeiter reserviert.
Altenburg Nord, eines der typischen Neubaugebiete in der früheren DDR, mit allem Auf und Abs der Geschichte dieser Wohngebiete. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre spitzte sich die Wohnungsnot in der DDR zu. In den Altstädten dominierte eher der Abriss, das Wohnen erinnerte mitunter eher an das ausgehende 19. Jahrhundert.
Also wir haben in der Altstadt gewohnt und hatten eine furchtbare Wohnung. Wir mussten auf die Toilette gehen, also das war, man kann sagen, Meter und mussten nachspülen hier.
Im Oktober 1973 beschloss die DDR-Führung ein Wohnungsbauprogramm. In moderner und standardisierter Bauweise sollte das Wohnungsproblem der DDR innerhalb von 18 Jahren gelöst werden.
Dietmar, bis 1990 soll in der DDR die Wohnungsfrage gelöst werden. Was meinst du? Ist das zu schaffen?
Ich würde sagen, dass das quantitativ wirklich zu schaffen ist. Also vor allen Dingen mit Hilfe der FDJ, also mit Hilfe der Jugend und durch die weitere Entwicklung hier auf dem Bauwesen kann man das wirklich mit einer Bestimmtheit sagen, dass das zu schaffen ist.
Das war 1984. Es war draußen noch viel Schlamm. Also die Kinder, die konnten gar nicht, die sind nur schlammig reingekommen. Da stand das Wasser und ja, wie das eben dann so war damals. So sind wir eingezogen, weil bei uns im Haus ist die 5000. Wohnung gewesen. Und daraufhin sind wir gleich am 5. Mai damals 1984 eingezogen. Ja, und es war eigentlich wunderschön. Es war wirklich ein schönes Wohnen, obwohl es draußen nicht schön war. Aber die ganzen Mieter, wir haben uns zusammengetan. Wir haben die Grünanlagen uns selbstständig alles ein bisschen hochgezogen, Bäume gesetzt. Also es war wirklich wunderschön.
Es entstand moderner Wohnraum mit Fernwärme und modernem Bad. Eine solche Wohnung hingegen zu bekommen, dazu war auch etwas Geschick gefragt.
Weil mein Mann hat beim Bau gearbeitet und hatte die Gewerke unter sich hier. Und da haben wir die Möglichkeit gehabt, dann ein Block wurde für die Bauarbeiter reserviert. Und so sind wir zu der Wohnung gekommen. Leider, ehe die Wohnung vergeben wurde gesagt, einer muss aussteigen hier und das sind Sie, zu meinem Mann. Da kommt einer von der Gewerkschaft rein. Und mein Mann hat mir das zu Hause erzählt. Ich habe den die ganze Nacht Theater gemacht. Da soll sich das nicht gefallen lassen. Er hat die Blöcke alle mitgebaut. Da war noch die Straße offen, alles hier. Da hat er mich vorher schon einmal mit in die Wohnung genommen. Da waren die aber noch Rohbau. Und da habe ich gesehen, oh, wie hell das war, hingegen, wo wir gewohnt haben. Ne? Und ja, und dann aber nächsten Tag, wo er dann so aufgemuckt hat, da wurde nachher gesagt, er ist dabei. Und dann haben wir es losgezogen und wir hatten das Glück, dass wir ganz oben gewohnt haben. Das hat uns natürlich gefreut. Wir konnten über Nord gucken, das war klasse. Und so schön helle, das waren wir ja gar nicht gewöhnt von der Altstadt. Ne?
Der Nachteil, man wohnte quasi auf einer Baustelle. Während es schon den Erstbezug gab, wurde das Nachbarhaus weiter gebaut. Denn bis zum Ende der DDR reichte der Wohnraum noch nicht.
Die Umgebung war nicht gerade ansprechend, aber nur Schlamm. Die Kinder sind mit ordentlichen Sachen raus, mit Schlammsachen rein. Aber man hat ja gewusst, wo man hinzieht. Und man hatte ja Hoffnung, dass es auch besser wird. Und wohnungsmäßig haben wir es gut getroffen gehabt. Wir sind durch die Wies mit dem hierher arbeitsmäßig, weil Familie gehört zusammen.
Dabei kam an der Bauweise schon damals Kritik auf.
Wohnungsbauprogramms in der Republik, was müsste hier vielleicht noch verbessert werden?
Was jetzt so allgemein kritisiert wird, ist, dass man doch mit den Außenwänden, also mit der architektonischen Gestaltung unserer Außenwände nicht so sehr zufrieden ist. Wie es wird eben gesagt, Neubau, Bunker und so weiter, das kommt eben dazu. Da, auf diesem Gebiet, finde ich, ist noch viel zu tun.
Ich denke, da wohnte jeder neben jedem und da gab es nicht die Unterschiede zwischen den sozialen Schichten. Also wir waren eine neue Hausgemeinschaft und wir waren froh, dass wir diese neuen Wohnungen beziehen konnten, auch wenn ringsherum noch viel Schlamm war und ich erinnere mich, dass das für mich die schönste Zeit war als junge Frau mit zwei kleinen Kindern. Und da wohnte nebenan die Schulleiterin oder der Hausmeister oder was auch immer. Also das war zu DDR-Zeiten, spielte das, glaube ich, viel weniger eine Rolle als vielleicht jetzt.
Für manchen überraschend, die Neubaugebiete überlebten die Wende in besserem baulichen Zustand als erwartet. Und inzwischen als grüne Oase finden sie auch neue Fans des Wohnens in der Platte.
Ich mag Nord und ich mag auch Plattenbauten, interessanterweise. Also ich kam 1994 sozusagen in den Osten, ich bin ja Wessi, und habe in derselben Wohnung gewohnt wie auch jetzt, eine Einraumwohnung mit Balkon im Plattenbau. Und die ist super praktisch, also ich liebe sie regelrecht.
Inzwischen ist Altenburg Nord ein grüner Stadtteil, nicht zuletzt, weil zahlreiche Blöcke auch weichen mussten. Für die Alteingesessenen hat sich dabei doch auch etwas verändert.
Heute hat sich viel geändert. Der Zusammenhalt ist nicht mehr so wie früher. Es sind aber natürlich schon viele gegangen, viele sind ausgezogen. Ja, wie das eben dann so ist, jeder macht seine Tür fast täglich nur noch zu. Es sagt zwar jeder guten Tag, man unterhält sich mal kurz, aber es ist nicht mehr so der Zusammenhalt wie früher.
Heute ist es sehr angenehm. Der Zusammenhalt war früher etwas besser, muss ich jetzt mal sagen. Aber es ist eigentlich angenehm. Von Grünanlagen her, von unserer Wohnungsgesellschaft wird sehr viel gemacht. Ja, auch wohnungsmäßig sauber alles. Ja, handwerklich, wenn was ist, ist auch in Ordnung. Also da kann man auch die Leute ansprechen von der WAG. Ja, es ist angenehm, muss ich sagen.
In den 90ern entwickelten sich Neubaugebiete oft zum sozialen Brennpunkt. Doch auch dies hat sich wieder normalisiert.
Ich glaube, dass es nicht viel anders ist als in anderen Stadtteilen, wobei sich Altenburg ja als Planungsraum ohnehin eher so in Innenstadt und Nord aufteilt. Es ist der größte Stadtteil in Altenburg. Ich denke, so ein Drittel der Altenburger Bewohner, ne, finden sich hier wieder. Es ist wesentlich grüner, entspannter als zum Beispiel Südost. Ne. Ich denke, Nord hat eine sehr positive Richtung. Ne. Genau.
Und so ist Altenburg Nord als junger Stadtteil des historischen Altenburg ein fester Bestandteil und mit seinen über 50 Jahren seit Baubeginn auch ein wichtiges Stück Stadtgeschichte.
So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's für diese Woche bei Thüringen TV. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Bis dahin, bleiben Sie gesund.